Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei ist natürlich mein Co-Moderator, der
Fabian Ratzak. Servus, Justin.
Fabian Ratzak. Und wir haben uns heute wieder einen gern gesehenen Gast reingeholt. Er ist die Nummer 2 gewesen beim ersten Let's Know Guitar Quiz. Wir reden hier, nein, die Nummer 3 gewesen.
Letzter Platz, glaube ich.
Stimmt, ich habe es mit Fabian verwechselt. Ich denke, noch Fabian ist auf Platz Nummer 3. Oh, sorry.
Sack.
Nein, ihr habt schon an der Stimme erkannt, das ist der Michi Wagner. Hallo.
Hallo Michi. Und ich freue mich, sehr, wieder dabei zu sein. Und es kann ja nicht mehr schlimmer werden als die Folge mit diesem Quiz.
Und du warst nicht bei der Folge dabei, wo ich total besoffen war am Ende. Habt ihr davon erzählt, von der Folge?
Ja, ich glaube schon, ihr habt einen Quiz gemacht, aber verbunden mit einem Trinkspiel, ne?
Genau, ich habe da halt immer gesoffen, ja.
Aber ordentlich. Danach konntest du nicht mehr stehen.
Nee, und ich musste danach zu meiner Mama Abendessen.
Böse.
Ja. Also, wir haben den Michi eingeladen, weil wir heute über folgendes Thema reden wollen. Wir wollten mal über Musikkritik reden. Also, die Prämisse ist, wie kritisiert man überhaupt Musik? Kann man das überhaupt? Ist das vielleicht gut oder schlecht? Und da haben wir uns überlegt, holen wir doch am besten unseren Freund Michi im Boot, weil Michi eine journalistische Ausbildung genossen hat in seinem Leben und dort, ich sag mal, einigermaßen unterwegs war und vielleicht dort ein, zwei ganz interessante Ansätze und Ideen so reinbringen kann, wie man eigentlich Musik kritisiert. Da ist meine erste Frage an dich, Michi. Hast du denn schon mal Musik kritisiert auf einer offiziellen Basis oder irgendwie damit Kontakt gehabt oder im Journalismus sich mit sowas wie Kritik auseinandergesetzt?
Ja, in der Zeit, wo ich fürs Gitarrenmagazin geschrieben habe, zuerst fest angestellt und dann als freier Autor, habe ich unter anderem neben den ganzen Gitarrentestberichten und Interviews auch tatsächlich Plattenkritiken geschrieben. Und zwar im Monat auch so 3, 4, 5 Stück. Also ein bisschen Erfahrung habe ich.
Ach geil, cool. Wie sieht denn da so ein Alltag aus? Also musst du die dann wirklich oft durchhören oder selbst du so einmal rein, sagst, okay, Stimme scheiße, 2 von 5 Sternen oder wie sieht das so aus? Wie geht man da so vor?
Also tatsächlich habe ich mir alle komplett durchgehört, weil ich keinen Schmarrn schreiben wollte. Es gibt sicher auch irgendwelche Leute, die nur reinhören und sich dann Urteil bilden, aber tatsächlich kann ich sagen, wir haben sauber gearbeitet, wir haben uns das alles durchgehört, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben nur einen Verriss geschrieben und beim Rest war eher so mein Ansatz, ich schreibe eher über die Platten, die ich gut finde und weil klar, ein Verriss ins Heft zu bringen hat zwar immer einen hohen Unterhaltungswert, aber du läufst halt immer auch Gefahr, dass du am Ende dann merkst, oh fuck, ich habe die Platte einfach nicht verstanden. Deswegen habe ich, glaube ich, nur einen Verriss geschrieben bei einer Platte, wo ich mir sicher war, dass die einfach scheiße war. Und ansonsten aber eigentlich fast nur Platten gemacht, die mir mindestens 3 von 5 Sternen mäßig gefallen haben.
Mhm. Das ist cool, aber super, da haben wir ja direkt nicht jemanden hier, der perfekt sich damit auskennt. Ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken dazu gemacht und aufgrund dessen, weil ich einen Podcast gehört hatte über Kritik in einem anderen Medium, da ging es explizit um Spiele und um Literaturkritik und habe mir da ein bisschen gedacht, okay, wie lässt sich das eigentlich übertragen auch auf, ich sag mal, Musik? Und im musikkritischen Bereich gibt es ja jetzt auch nicht, ich sag mal, so eine große Szene wie zum Beispiel in der Literaturkritik. In der Literaturkritik haben wir ja hier Kranitzky, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Schimanski.
solche Kritiker, die ja wirklich auch eine gewisse Popularität haben und auch, ich sag mal, auf alle Fälle einen gewissen Ruf haben und als Kritiker bekannt sind. Sowas gibt es ja in der Musikszene nicht wirklich, oder Michi?
Also ich würde sagen, es gibt Musikkritik auf ähnlichem intellektuellen Niveau, wenn du mal einen Rolling Stone liest oder Musikexpress, also die eher, ich weiß gar nicht, ob es einen Musikexpress noch gibt, aber wo Musikkritik auf einem wirklich ganz hohen und reflektierten Level stattfindet, das war jetzt bei mir auch nicht so. Aber ja, es hat nie diese breiten Wirkungen erzielt wie die Literaturkritik. Ich glaube, weil da auch einfach so die Köpfe fehlen, wie es zum Beispiel damals im ZDF gab mit Elke Heidenreich und Marcel Reich-Ranitzky und so.
Reich-Ranitzky,
ja, genau. Marcel Reich-Ranitzky. Ich bin ein Riesenfan von dem.
Ja, ein cooler Typ gewesen, ja. gewesen? Er lebt nicht mehr, ja, oder? Nicht,
dass ich jetzt, bevor ich was doch, sage. Doch, er ist schon vor 5 Jahren gestorben, glaube ich, oder ein bisschen länger her. Mhm.
Ja, das ist nämlich super, weil wir dann nämlich einsteigen auch so ein bisschen mit der Thematik, kann man Musik überhaupt kritisieren? Weil Musik ist ja auch ein sehr, ich sag mal, subtiles Fach, sag ich mal, wo man viele Dinge vielleicht auch nicht ganz verstehen kann, wo man ganz einfach sagen kann, ey, du hast es halt einfach nicht verstanden oder wo man einfach sagen kann, mir gefällt's nicht und so weiter. Es gibt ganz viele Parameter. Und es ist ja jetzt auch nicht so wie bei Stiftung Warentest, dass man dort einen Stempel aufkleben kann und sagen kann, jo, ist gut oder ist sehr gut oder nicht so gut, wo man ganz objektiv betrachten kann. Würdest du bei Kritiken dann hingehen und sagen, okay, versuchst du die eher objektiv oder auch schon eine gewisse Form von Subjektivität in deine Kritik mit reinzubringen? Oder ist es vielleicht direkt subjektiv, sobald man eine Kritik ausübt?
Ich würde sagen, es ist immer subjektiv. Du kannst als Mensch, der einen Geschmack hat, nicht objektiv schreiben. Das ist einfach unmöglich. Aber was man sich schon aneignen sollte, wenn man über Musik schreibt oder irgendwie spricht, ist, dass du unterscheidest zwischen deinem eigenen Geschmack und objektiven Parametern oder möglichst objektiven Parametern, dass du auch anerkennen kannst, dass es Musik gibt, die dir zwar überhaupt nicht gefällt, aber die sehr gut gemacht ist. Ja. Zum Beispiel Helene Fischer. Fantastisch gemacht, aber ist jetzt nicht mein Geschmack. Auf der anderen Seite habe ich auch Songs erlebt, die mir total gefallen haben, die ich saugern gehört habe, aber die objektiv eigentlich nicht gut waren.
Okay, also was sind das denn so für Parametern, wo du sagen würdest, daran kann man objektiv beurteilen, ob eine Musik handwerklich gut ist oder eher nicht so gut ist? Wie gehst du da vor?
Also ich meine, gerade wir als Musiker, gerade wir, die wir selber Musiker sind, können ja schon beurteilen, ist die Platte gut produziert, ist der Sound gut, haben die Leute darauf gut gespielt. Ein bisschen schwieriger wird es dann beim Text, aber ich glaube, auch da merkt man bis zu einem gewissen Grad, hat es irgendwie einen Flow, erzählt ja eine gute Geschichte in seinem Text oder sind es einfach nur Plattitüden und Phrasen aneinander gereiht, die jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben, aber irgendwie einfach nur so tun sollen, als würden sie was aussagen. Das waren so immer für mich die Parameter. Oder ist ein Song gut geschrieben im Sinne von kommt er auf den Punkt oder ist er zu lang? Fehlt einem irgendwas? Kommt der letzte Refrain nicht auf den Punkt? Eigentlich hat mir da sehr, sehr geholfen, dass ich selber immer als aktiver Musiker und auch Songschreiber am Start war. Da hatte ich so ein paar Parameter in meinem Kopf, mit denen ich das abgleichen konnte.
Ich glaube, glaube, das ist auch tatsächlich diese Hörerfahrung, die man haben muss. Ich sag mal, dass man jahrelang echt wirklich aktiv Musik gehört hat, nicht nur nebenbei, sondern wirklich vertieft, dass man genau weiß, wie sowas funktioniert, wie Songs funktionieren und wie Bands funktionieren, diese ganzen Klassiker, sind nicht umsonst Klassiker, ne, dass man sagt, okay, das sind bestimmte Alben. Und es ist ja, es war ein bisschen fies zu sagen, aber im Grunde genommen misst man ja alles so ein bisschen daran, also an seinen Lieblingsgeschichten und Dingen. Man vergleicht dann und so entsteht ja auch dein Geschmack. Und ich glaube, wenn man dann die Erfahrung hat, dann kann man einfach sagen, okay, alle Kritiken soweit erfüllt, auch wenn es vielleicht nicht musikalisch, wie du sagst, Helene Fischer, aber in dem Klischee ist es einfach perfekt für die Richtung.
Genau. Da kommt man auch dann direkt zu einem guten Punkt, dass man sagt, in dem Klischee, in der Nische oder in der Musikrichtung, aber dass man dort auch vielleicht so ein bisschen eben, ich sag mal, drauf blickt und eben schaut, okay, was gibt es für Parameter in der Musikrichtung, die vielleicht in anderen Musikrichtungen nicht so wichtig sind. Wie jetzt zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, bei Helene Fischer, da ist ja, ich sag mal, die Aufbau und die Struktur eines Songs oder die Akkordfolge verhältnismäßig relativ simpel und vielleicht sogar auch relativ gleich, aber was ist die, ich sag mal, die kleinen Details, die da reinkommen, was die ausmachen, dass eben sowas vielleicht, also du kannst einen Song schreiben, der geht Chorus, Strophe, Ende mit drei Akkorden und du kannst einen Song schreiben mit Chorus, Strophen, drei Akkorden, aber noch so viel mehr dabei, noch kleinen Akustikgitarren dabei, im Arrangement Veränderungen, hier und da, solche Sachen, die das Hören unterbewusst beeinflussen und jetzt nicht so mit dem Holzhammer sind wie ein fettes Gitarrensolo, sag ich mal, sondern halt eben sehr unterbewusst. Und daran kann man ja dann auch, sag ich mal, innerhalb der Nische messen, ob sowas handwerklich durchdacht ist, ob sich da jemand Gedanken beigemacht hat und die gut umgesetzt hat oder ob jemand einfach Saufi geschrieben hat und versucht, Reime zu setzen wie Saufautomat und
Köftespieß.
Genau. Ja, und, ja, und wir als selber aktive Komponisten und Schreiber, wir sind da eigentlich sehr qualifiziert dafür, weil wir ja das analytische Hören gewohnt sind. Also wir haben ja, also da spreche ich sicher auch für euch, über die Jahre unsere Lieblingsmusik unter dem Gesichtspunkt gehört, wie funktioniert die und wie kann ich das selber reproduzieren, dass ich auch so eine Nummer schreibe.
Absolut, ja. Ja, ja.
Hast du dich denn explizit für oder gegen Musikrichtung ausgeschlossen, weil du auch vielleicht von dir aus gesagt hast, da hast du keine Hörerfahrung drin?
Definitiv.
Also macht's keinen Sinn. Ja?
Ich würde never ever eine Metal-Platte rezensieren, außer es ist Oldschool 80s Metal, weil da kenne ich, weil da kenne ich mich dann wieder aus. Aber wenn ich würde mir nie anmaßen, eine moderne Prog Platte zum Beispiel zu rezensieren, weil ich da keinen Horizont habe. Ich kenne den Kontext nicht von was machen andere Bands. Ist es jetzt im Verhältnis dazu besser, schlechter, ausgefuchster, simpler? Also da würde ich mir, das würde ich mich nie trauen.
Ich auch nicht.
Also da merkt man schon, okay, man muss sich seinem Schuster bleibt bei deinen Leisten sozusagen.
Ja, finde ich auch.
Dass man sich immer auch bewusst sein muss, weil das finde ich ist oft so ein Problem von Kritiken, die ich bei vielen Leuten mitbekomme und bei mir selber auch schon erfahren, dass ich mir ganz oft gedacht habe bei der Kritik, die Person kennt sich mit der Musikrichtung gar nicht richtig aus von dem, was da kritisiert worden
ist. Genau, ja, so oberflächlich halt, ne?
Ja. Genau, und das hassen wir doch alle, wenn wir Texte über Musik lesen, die wir verstehen und man checkt, der hat nichts verstanden, wirklich gar nichts. Und davor, den Fehler wollte ich nie machen.
Ich habe einmal eine Platte eingespielt, was eine ganz, ganz schlimme Erfahrung war. Aber ich habe damals gesagt zu der Metalband, ey, ich hau euch sau viele Gitarrensoli rein. Ne? Macht euch das bewusst. Die so, alles klar, alles cool. Und ich habe richtig abgeledert. Das ist so sackschwerer Kram, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob ich den irgendwie mal live spielen wollte, was ich zum Glück nicht machen muss. Aber ich habe richtig rausgehauen, wirklich jeden Song zugeballert. Und dann gab es eine Kritik, wo drin stand, da hätte sich von der Gitarrenarbeit ein bisschen mehr gerne gewünscht von den Solos und so. Alter, hast du diese Platte überhaupt gehört? An jeder Song drei Soli gespielt. So. Na gut, okay. Also ich fand es schön, dass er die Platte zerrissen hat, weil die war halt wirklich schlecht vom Songwriting. Ich habe die Songs nicht geschrieben. Aber da dachte ich mir dann so, pff, nee. Die Soli waren das einzig Gute an der Platte. Sei mal ruhig. Hast du schon mal auf die Eier bekommen wegen der Kritik, wegen dem einen Verriss, den du gemacht hattest? Oder hast du da nie Kontakt zu gehabt?
Nee, und wenn ich dafür auf die Eier bekommen hätte, dann hätte es mir auch nichts ausgemacht, weil die Platte war einfach nur eine Frechheit. Eine komplette Frechheit von vorn bis hinten. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, welche es war. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann jetzt hier sagen sollte, aber ich weiß es auch nicht mehr. Aber
könntest du sagen, vielleicht, also nicht wer das ist, aber vielleicht weswegen das eine Frechheit war? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was bringt den Michi Wagner zur Weißglut?
Das war ultra prätentiös, ist das richtige Wort. Das war so unfassbar bedeutungsschwanger. Die hat da mit ganz vielen so sphärischen Gesängen und irgendwelchen exotischen Instrumenten gearbeitet. Aber du hast gewusst, da steckt nichts dahinter, außer diese Attitüde.
Also einfach da ist intelligent wirken, intellektuell wirken, um es zu wirken.
Genau, richtig. Und so alles super artsy, fartsy, das Cover, die Songs acht Minuten lang und so. Und das fand ich einfach frech. Wenn einfach keine Substanz da ist und einfach nur so dir was vorgegaukelt wird als Hörer.
Oh je, das... Ja, das ist schrecklich.
Ich finde ich aber auch gut, dass du sagst, es hätte ja auch nichts ausgemacht, weil ich habe mich auch so ein bisschen informiert und es gibt in der Literaturkritik, so ein bisschen habe ich gelesen, auch den Anschein und die Meinung, dass man gerade hier in Deutschland so ein bisschen von dieser erörterten Kritik, wo man aufzählt, was positiv, was negativ ist und solche Sachen ein bisschen wegkommen soll und ein bisschen mehr in diese Essay-Richtung, wie sowohl in Amerika oder im englischsprachigen Raum stattfindet, dass man halt wirklich sich seine eigene Meinung findet in einem, ich sag mal, einem Album. Und sich nicht auf die positiven oder negativen Sachen fokussiert, sondern auf seine Meinung fokussiert und die begründen kann. Dass wenn jemand ankommt und vielleicht ein Gegenargument zu der Meinung bringt, dass man das halt alles begründen kann und nicht irgendwie am Ende sagt, es klingt halt scheiße, weil gefällt mir nicht. Das ist ja, keine gut begründete Meinung. So. Da ist ja, steckt ja keine Substanz dahinter, ja, ist ja nichts fundiert.
Ich würde schon auch sagen, eine gute Plattenkritik muss auf den Punkt kommen und muss eine Pointe haben. Und wenn du es sehr ausgewogen machst, dann ist einfach nur dann ist einfach nur lahm. Das will auch keiner lesen. Also da bin ich ganz bei dir. Wenn du deine Meinung zu einer Platte gut begründen kannst, dann hau sie aber auch punktiert raus.
Ja, ja. Pointiert.
Pointiert, also dann, ich meine, ich würde nur sagen, der professionelle Ansatz ist nicht dieser Schnellschuss, okay, ich würde es ja selber nicht beim Autofahren hören, deswegen schlechte Platte, aber wenn du es gut begründen kannst, dann haus raus.
Ja, also es ist so ein bisschen, auch auf der anderen Seite habe ich das manchmal das Gefühl, dass viele, gerade dann auch wirkliche Musiker hier in Deutschland, ich sag mal, mit Kritik eher vorsichtig sind, weil, ich sag mal, immer noch zu dieser Geschmacksding oder man Angst davor hat, einen eigenen Geschmack zu haben. Ich habe oft das Gefühl, es ist so ein bisschen duckmäuserig und man sagt eher lieber nichts oder nichts Negatives, um alle irgendwie cool zu stimmen, weil man halt denkt, ja, Musik darf man ja gar nicht kritisieren.
Meinst du jetzt unter Musikerinnen und Musikern, dass man sich gegenseitig nicht kritisiert?
Genau, so ein bisschen mehr unter Musikern. Mhm. Also ich mache das zum Beispiel auch so, dass wenn ich eine Kritik an etwas habe, ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten hat ein Freund von mir mit seiner Band einen Song rausgebracht. Und ich hatte schon Kritik an dem Song, weil ich auch so ein bisschen fand, das war nur geschrieben, um der Masse zu gefallen, hatte keinerlei Attitüde, keinerlei Edge irgendwie gehabt. Handwerklich super produziert, aber das hatte mir so ein bisschen von meiner Kritik gefehlt. Aber ich bin nicht hingegangen, habe gesagt, hey du, das klingt ja voll langweilig, voll der Scheiß. Sondern ich habe gesagt, ey, ich hätte was zu kritisieren, was ich vielleicht anders sehen würde, hättest du Lust, meine Kritik zu hören. So, und mein kleiner Ingwi ist gerade total neugierig, was
hier passiert. Ingwi, hast du Ingwi kritisiert?
Ja, genau, der will nicht kritisiert werden, der kleine Ingwi.
Heißt deine Katze Ingwi?
Ja, wusstest du das noch nicht, natürlich.
Merkst du, wieder am Sweepen ist hier, der Ingwi. Eine Ingwi sweept ja nicht. Ingwi.
Ja, worauf wollte ich hinaus? Wir haben ein bisschen den Faden verloren. Nee, aber genau, dass mehr zwischen unter Musikern auch dort manchmal so ein bisschen die Angst fehlt zu kritisieren, weil man halt eben Angst davor hat, auch so ein bisschen den Geschmack oder, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Das ist schwierig, weil halt, ja.
Man muss halt aufpassen, wie man kritisiert, finde ich, weil es gibt ja auch viele Leute, die sind einfach neidisch und kritisieren dich deswegen schlecht. Das gibt's auch leider. Stimmt, das ist leider wahr. Ne? Deswegen muss man immer aufpassen, finde ich, also wenn jemand dich kritisiert, muss man vielleicht auch einfach immer schauen, wer ist dieser jemand? Ne? Ja. Fängt ja schon an mit YouTube-Kommentaren oder so, wenn er dann so komische, was weiß ich, was auch immer für eine Kritik ist und du dich dann fragst, okay, na, guck doch mal, was der macht. Ja. Der macht gar nichts und dann weißt du schon, okay.
Aber da komm ich zu einem guten Punkt. Also tendenziell gebe ich dir recht, Fabian. Ja. Das ist ganz oft gerade im Internet Bullshit und Trollerei. Also und ganz viel Bullshit. Erst letztens habe ich unter einem Video den Kritik bekommen von wegen, ich würde so viel performen und würde so viel lächeln und versuchen, zu charmant rüberzukommen. Wo ich mir dachte, Alter, hast du jemals meine Videos angeschaut? So performe ich halt natürlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich verfolge dich schon seit Jahren. Dann dachte ich mir, ja, dann halt's Maul, so bin ich halt. Aber nee, was ich direkt meine ist, Fabian, wo man ein bisschen aufpassen muss oder die Frage, kann man sagen, hey, hör auf zu kritisieren und mach's halt besser? Muss ein Kritiker Dinge besser machen als das, was er kritisiert? Muss er das besser können? Oder steht das vielleicht gar nicht zur Debatte?
Nein, es kommt ja darauf an, was für eine Kritik es ist. Wenn es jetzt total destruktiv ist, dann würde ich sagen, ja, mach's besser. Aber wenn es jetzt konstruktiv ist, dann nehme ich das auch gerne an. Also weiß ich nicht. Es kommt echt immer auf den Kontext an, würde ich sagen. Ich meine, mittlerweile, wenn du etwas machst, dann hast du ja durch die Erfahrung, die du musikalisch hast, weißt du ja selber auch, was du verbessern kannst. Das muss dir keiner sagen. Das also. Oder? Ist doch so. Man weiß ja selber sehr oft, wo es noch hapert oder wo man dann unsicher ist oder sich noch nicht so hundertprozentig safe fühlt. Da braucht man niemanden, der das nochmal so ein bisschen so das Salz in die Wunde streut, finde ich. Ne?
Nee, aber zum Beispiel, was mir halt oft irgendwie widerfahren ist in irgendwelchen Facebook-Diskussionen, ist, dass ich halt ja ganz gerne öffentlich den lieben Tosin Abazi so ein bisschen kritisiere. Auch wenn ich aber immer sage, hey, ich mag...
Ach, das ist doch ein Blues-Gitarrist, ne?
Oh. Er hat ja damals bei Ibanez so einen ganz, ganz großartigen Auftritt gehabt bei Meine Days in Deutschland. Da hat er ganz schön Blues gespielt. Ich bin ganz von der Komposition her bin ich ganz, ganz großer Animals as Leaders-Fan. Ich höre das echt gern, aber ich finde, Tosin Abasin kann immer noch nicht gute Soli schreiben. So, und wenn ich das halt irgendwo in der öffentlichen Diskussion sage und ich das auch begründen kann, kommt aber ganz schnell halt echt der Kommentar, mach's halt besser, oder noch besseres Beispiel, Kirk Hammett. Wenn du sagst, Kirk Hammett spielt auch nicht mehr so wie früher, benutzt noch das Wawa. Ich habe mal aus Spaß unter dem Kirk Hammett-Beitrag, ist auch ein bisschen gemeiner, aber ich glaube, interessiert ihn weniger. Ich habe aus Spaß mal geschrieben, hey Kirk, wenn du Lust hast auf Gitarrenunterricht, melde dich bei mir. So.
Oh.
Und dann kamen ganz viele Kommentare darunter, aber die meisten bestanden halt aus, ey, mach's halt besser. Und vor allem, das ist die schlimmste Antwort darauf, er verdient Millionen damit. Wie viel verdienst du? So. Ist das eine reelle, gute Antwort auf sowas? Oder wie siehst du solche Kommentare darauf, Michi?
Also auf jeden Fall sticht man natürlich krass in ein Wespennetz, wenn man sowas macht.
Auf jeden Fall.
Ja, aber warum nicht? Kurzer Einschlag. Warum sollte man auch nicht hingehen und sowas? Ich meine, warum ich finde, dass Tosin Abasin nicht so gute Soli schreiben kann, kann ich begründen. Das ist eine Meinung, die ich habe.
Ja.
Warum nicht dann auch mal einfach ins Netz gehen und sagen, ja, das ist geil, kompositorisch, aber das Solo ist halt leider Rotz, was er da spielt. So, das kann man sich ja auch mal mehr trauen, oder?
Also ich glaube, ich mache es selber nicht, weil ich nicht ganz den Punkt sehe, warum ich es mache, also was es mir bringt, wenn ich solche Internetdiskussionen vom Zaun breche, weil ich, also natürlich nicht nur Kirk Hammett, es gibt ja andere Leute, die auch sehr erfolgreich auf der Gitarre unterwegs sind und wo ich sage, das ist ganz scheußlich. Ich mache es tatsächlich selber nicht, weil mir einfach die Zeit zu schade ist, mich auf solche immer subjektiv gefärbten Diskussionen einzulassen. Ich finde es aber okay, wenn man auch mal sowas raushaut, ja, weil manche Leute spielen objektiv einfach nicht gut. Auf der anderen Seite ist das Argument mit diesem, der Erfolg gibt demjenigen recht oder derjenigen, das ist zu einem gewissen Punkt auch valide, weil irgendwas müssen diese Leute schon richtig machen, dass sie da sind, wo sie sind und sei es nur, dass sie, also vielleicht gibt's Leute, die zwar furchtbar Gitarre spielen, aber halt für die jeweilige Band einen tollen Song geschrieben haben.
Ja, oder sich gut verkaufen einfach auch.
Ne? Ein geiles Riff gemacht haben, sich gut verkaufen, einfach eine krasse Show-Qualität haben, was irgendwo auch okay ist. Also ich finde, du musst nicht perfekt Gitarre spielen können, um die Berechtigung zu haben, damit sehr viel Geld zu verdienen oder auf eine Bühne zu gehen. Es ist schon auch okay. Also sehr gut Gitarre spielen ist eigentlich nur eins von vielen Distinktionsmerkmalen, die du als Gitarrist haben kannst. So traurig das auch irgendwo ist, aber du kannst auch mit ganz anderen Qualitäten sehr erfolgreich sein.
Absolut. Das Gesamtpaket muss einfach stimmen, sonst bringt das nichts. Ne?
Würde sowas in eine Kritik mit einfließen? So, okay, wie eine Band sich auch nach außen gibt, wie eine Band auch verkaufstechnisch ist und so, also
definitiv,
vom Verkäuferischen.
Wenn ich jetzt eine Band habe, wo die Leute zwar furchtbar spielen oder vielleicht auch die Gitarrenarbeit entsetzlich ist, aber die Band hat einen geilen Vibe, die Band erzählt mir was, die hat eine gute Story auf Lager oder dann würde ich denen sofort eine positive Kritik geben. Oder wenn ein Obervirtuose einfach eine langweilige Platte macht, dann würde ich die nicht rezensieren oder halt dann auch mal eine negative Kritik schreiben, weil gute Instrumentalkenntnisse berechtigen dich noch nicht dazu, schlechte Musik zu machen.
Oder würdest du das in der Kritik so ein bisschen wie zwei verschiedene Punkte betrachten, dass du sagst, okay, musikalisch ist das auf einem super, super krassen Niveau, da kann man nicht meckern. Handwerklich gespielt, super. Also ich finde, man muss auch immer mal differenzieren zwischen handwerklichem Spielen, also wirklich, wie ist sein Spielstil, wie sauber ist es und so weiter und so fort und dem Musikmachen, dem Kunstschaffen.
Genau.
So, da muss man ja auch immer noch mal differenzieren.
Weil
so.
Wir kratzen da eigentlich an dieser ganz viel tieferen Frage und zwar das Uralte, kommt die Kunst vom Können? Und nein, das tut sie definitiv nicht. Also das ist, glaube ich, heute langsam geklärt, dass, weil es handwerklich krass ist, muss es noch keine Kunst sein. Und wenn es große Kunst ist, muss nicht unbedingt krasses Handwerk dahinter stecken. Das gilt nicht nur für Malerei und Bildhauerei, sondern auch für Musik, meiner Ansicht nach.
Absolut.
Wir haben da mal eine komplette Folge drüber gemacht, über das Thema Kunst in unserem Podcast, weil ich da immer gerne drüber spreche, weil ich finde, dass diesem Wort auch zu viel also das Wort wird zu viel emotional belastet oder zu viel positive Emotionen zugeschrieben, dass Kunst immer was Tolles und was super Geiles ist. Und ich versuche auch mehr von diesem Wort tatsächlich ein bisschen wegzukommen, weil ich auch finde, es wird sehr inflationär benutzt. Mhm. Und es ist durchaus okay, es weniger zu benutzen und auch mal zu Dingen zu sagen, es ist handwerklich, es ist keine Kunst, aber es ist handwerklich gut und deswegen gefällt es mir, weil es handwerklich gut ist. So. Ich finde, da kann man sich nämlich auch mehr und mehr von distanzieren, so ein bisschen von diesem, es ist Kunst, das heißt, es muss
nicht, dass das noch ein Schimpfwort wird. Sein.
Du Künstler.
Du Künstler.
Das wird das nächste Hurensohn.
Hey, du Künstler. Alter, Künstler.
Geil. Naja, kannst du dir gerne mal anhören. Michi ist echt auch an die Zuhörer da draußen, weil das war auch eine ganz interessante Diskussion, weil wir da auch mit unterschiedlichen Ansätzen reingegangen sind und ich den Fabian ein bisschen überzeugen konnte.
Das weiß ich. Das müsst ihr euch anhören.
Genau. Wie Justin am Ende triumphal aus dieser Podcast-Folge rausgeht.
Und den wahren Fabian Künstler zeigt.
Den wahren Künstler zeigt. Ja. Das könnte auch irgendein Erotik-Term sein. Okay. Aber du tust da auf alle Fälle differenzieren zwischen dem, was du hörst, und dem, wie es sich gibt, und dem Vibe, wie man da fühlt, wie du ja gerade gesagt hast.
Total. Ja. Wenn irgendein Werk mir ein geiles Gefühl gibt, dann ist es wirklich egal, wie gut da drauf gespielt wird oder wie schlecht.
Ey, das ist es doch, oder? Guck mal, es gibt zum Beispiel auch Musikrichtung, wenn ich sage, dass ich sowas höre, dann wird mich jeder auslachen. Aber ich höre es mir an und es...
Erzähl jetzt.
Ja, so alte Trance-Sachen finde ich manchmal ganz geil.
Nice.
Doch,
nice.
Ja, ich höre mir das an und selbst so... Aber geil. In dem Moment denke ich, cool, ist nichts Besonderes, aber das berührt mich jetzt gerade, warum auch immer. Ganz simple Dinge. Können es manchmal sein.
Es ist vielleicht auch, wir verstehen vielleicht auch das Besondere daran nicht. Also nicht, dass es, auch wenn wir es mögen, verstehen, weil du gerade gesagt hast, ist nichts Besonderes. Na, ich weiß nicht, ob das nichts Besonderes ist oder ob wir es nicht verstehen, weil wir nicht in der Materie sind. Weil wir hören vielleicht...
Ich glaube, es ist eher auch so ein...
Manchmal aber so, was so ein, dahinter steckt.
Ja, auch was man damit verbindet oder was man erlebt hat, vielleicht, wenn man solche Sachen gehört hat.
Ich
glaube, das ist sogar noch entscheidender, ehrlich gesagt.
Ja, natürlich. Die rosarote Nostalgiebrille tut alles. Ja. Ich sag mal an der Stelle. Die rosarote Nostalgiebrille tut mich heute total auf Emotionen pushen, weil ein neues Dream Theater Album rauskommt.
Dein
die
Post,
eigentlich bestimmt, die bestimmt eigentlich dasselbe machen wie sonst auch immer. Weil ich denke, geil, gib mir mehr. Ja, John. Ach nein, das war eine schöne Nacht. So, oh Gott, diese Folge geht schon wieder in Richtung mit dir, Michi. Gar nicht schön. Aber auch da darf man sich vielleicht auch manchmal nicht ablenken lassen von eben der Nostalgiebrille und den Vibes, wenn man vielleicht auch auf einer professionellen Ebene Kritik schreiben möchte. Wie würdest du das denn machen, Michi, wenn du jetzt... ich sag mal, zu einer deiner absoluten Lieblingsbands eine Kritik schreiben müsste. Ich glaube, ich würde zum Beispiel, ich würde es ablehnen, wenn jetzt jemand sagt, Justin, schreib mal bitte eine professionelle Kritik über das neue Dream Theater Album, weil ich auch Angst davor habe, mir das dadurch kaputt zu machen.
Ja, so. Ich habe das tatsächlich gemacht damals. Also ich habe gerade meine Lieblingsbands rezensiert, weil da kamen ja auch ein, zwei AC/DC-Platten raus, da habe ich auch die Rezension drüber geschrieben und das habe ich mehr so als Übung genommen, quasi mein Mindset so ein bisschen zu professionalisieren und den Fan beim Schreiben außen vor zu lassen.
Ah, interessant.
Aber durch den riesen Background, den ich bei meinen Lieblingsband hatte, konnte ich halt dann die Platten, glaube ich, ganz gut einordnen und dann verhältnismäßig zu ihren größten Werken entsprechende, glaube ich, eine fundierte Kritik schreiben.
Aber also, interessant, dass du sagst,
ich hab das schon gemacht.
Du hast wirklich trainiert, ja.
Ja, schon. Und wenn dann quasi Feierabend ist, dann habe ich versucht, den professionellen Michi im Büro zu lassen und dann wieder Spaß zu haben mit der Platte.
Ging das? Oder
es ging schon, ja.
Professionell.
Okay, cool. Das ist wirklich cool.
Es ist so ein bisschen Skill, den man sich aneignen muss, aber den wir alle in anderen Kontexten haben, weil wir spielen ja auch manchmal Gigs, wo wir Dienstleister sind und da denken wir vielleicht auch beim Spielen mehr drüber nach, ob wir uns jetzt am nächsten Tag irgendwelche Bratkartoffeln machen und genießen nicht die großartige Helene Fischer Auswahl, die wir da gerade spielen müssen. Oder also das heißt, diese Trennung aus professionell und das, was wir mögen, die müssen wir ja manchmal machen. Mhm. Und wie wir es beim Spielen machen, so geht es auch beim Schreiben.
Also kann man ja quasi so ein bisschen zusammenfassen, das, was in der Kritik einfließt, ist eine Hörerfahrung.
Ja.
Die Hörerfahrung sammeln wir natürlich von unserem Geschmack, weil die kommt halt daher von dem, was wir super gerne hören. Aber dennoch, dass ein Kritiker die Möglichkeit hat, seinen Geschmack auch irgendwo außen vor zu lassen und auch das rein
genau.
Handwerkliche.
Und dass du dann mehr so auf die Schiene gehst, was ist der Anspruch der Band oder des Werkes und wird dieser Anspruch erfüllt? Also wenn jetzt ACDC eine Platte rausbringt, sorry, ich nehme immer dasselbe Beispiel.
In jeder Oh, es ist super. Oh Gott, willst du bei mir mit Dream Theater auch so.
dann ist halt einfach der Maßstab leider Highway to Hell und Back in Black, weil das einfach die größten Platten sind und alles muss sich daran messen lassen. Mhm. So, es ist dasselbe, wenn ich eine Gitarrenstunde gebe, dann muss ich auch erkennen, wie will der Schüler spielen. Also was ist sein Anspruch und was ist die Wirklichkeit und was steht dazwischen? Und das ist der Raum, in dem ich dann eine professionelle Kritik übe und sage, hey, guck mal, hier musst du es besser machen und so musst du die Hand für ein gutes Vibrato halten und so weiter und so fort. Also das ist so dasselbe Mindset.
Sehr gut, ja.
Wie stehst du denn dazu, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Kritiker eine andere Meinung dazu hat? Bist du dann auch schon mal jemand, der, ich sag mal jetzt nicht
über Internet, halt falsch. Vielleicht
Geil, das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ja. Das ist die Antwort, die
ganz
ich hören
einfach.
Wollte. Ja, keine Ahnung.
Er hat halt nicht keine so viel Ahnung.
Er muss sagen, hast du schon mal Geld damit verdient? Nee.
Nee, ich habe mich tatsächlich immer gerne an, weil ich bin ja. Einerseits habe ich schon immer auf eher die einfache Musik gestanden, also gerade so im Rock-Bereich. Und andererseits habe ich mir damals als Teenager sehr gerne den Rolling Stone gekauft, weil der so intellektuelle Plattenkritiken hatte. Ich habe es dann irgendwann aufgehört, aber ich hatte tatsächlich ziemlich Spaß dran, mich an den Rezensionen darin abzuarbeiten, weil die hatten ja immer einen sehr, sehr gesetzten Geschmack, also einen sehr hochtrabenden und haben dann die meisten Platten, die eher einfach oder gefällig waren, die wurden in dem Blatt gnadenlos zerrissen. Und auch viele Platten, die mir selber gefallen haben. Und ich habe dann immer gerne versucht, in meinem Kopf eine Gegenrezension zu schreiben, warum die falsch liegen.
Also es gibt, ach, krass, cool.
Also es gibt ganz großartige, also auch sehr, sehr gut geschriebene Verrisse im Rolling Stone zu alten AC/DC-Platten, mit denen ich komplett 100% nicht einverstanden bin, aber das ist auch irgendwie geil, sich an denen abzuarbeiten.
Voll.
Ja, und dann halt auch dadurch auch so ein bisschen sich anzutrainieren, glaube ich mal, nicht nur eine Gegenmeinung zu haben, aber die auch argumentieren zu können.
Richtig,
halt
von
gewissen Beispielen.
Weil ich ganz sicher weiß, dass diese Leute den Appeal nicht verstanden haben. Die checken einfach nicht, worum es geht. Und deswegen schreiben die aus einer bisschen verqueren Perspektive raus. Und das ist eine coole gedankliche Übung, um ein bisschen fundierter zu werden.
Wirklich gut,
In der eigenen Beurteilung.
Mhm. Total.
Hast du da so ein Beispiel zu, woran man erkennt, ob jemand nicht checkt, worum es geht? Weil, einfach nur kurzer Feedback dazu, auch wieder in der Literaturkritik gibt es ja auch die Interpretation, wo auch ja auch schnell gesagt wird, gerade in der Schule. In der Schule als Schüler, wenn wir Interpretation hatten und ich habe eine Interpretation geschrieben, kam der Lehrer immer an und hat gesagt, nö, die Interpretation ist falsch, weil du hast die Interpretation falsch gecheckt und so. Der Künstler hat was anderes damit gemeint. Und gestern habe ich was darüber gelesen, ob man sich vielleicht auch ein bisschen davon distanzieren sollte, was ein Künstler wirklich damit meint und andere Interpretationen, die dennoch analysierend und ich sag mal fundiert sind, zuzulassen. Aber jetzt woran würdest du denn sagen, okay, daran hat jemand gar nicht gecheckt, worum es geht?
Also hast du da Beispiele für? Dem muss man ja vorausschicken, wir alle können nicht in die Köpfe von Künstlern schauen. Das heißt, wir müssen immer so ein educated guess nehmen, was der Künstler irgendwie sagen wollte oder was sein Anspruch ist. Also wir reden ja hier nicht über eine exakte Wissenschaft. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern an diese eine Plattenkritik im Rolling Stone. Ich glaube, das High Voltage ist da verrissen worden. Ich glaube, die Autorin war Birgit ich weiß nicht mehr ganz, wie sie hieß, aber eine sehr bekannte Kritikerin im Rolling Stone. Und die macht aber ansonsten, glaube ich, nur so intellektuellen Pop, so Tokotronic, so die Hamburger Schule und so. Und mit dem Mindset hat die halt eine Kritik über AC/DC geschrieben.
Okay.
Und dann halt so, ja, das ist einfach nur so blöd, ultramännlicher, keine Ahnung, Blödsinn, so, der total aus der Zeit gefallen ist. Und die hat einfach nicht verstanden, worum es da geht. So. Und ich meine aber, als jemand, der das so ausgecheckt hat und so viel gespielt hat, auch auf Konzerten war und weiß, wie die Energie ist und was die Intention hinter der Musik ist, nämlich nicht im Text und nicht in der Aussage, sondern einfach in dem generellen Vibe und diesem Groove, den diese Musik rüberbringt, das hat die nicht verstanden. Dazu hat sie keinen emotionalen Zugang und deswegen hat sie diesen Verriss geschrieben, mit dem ich komplett nicht einverstanden bin. Also da würde ich sagen, das ist die Art von Kritik, die ich selber niemals schreiben würde, eine Band, die ich nicht verstehe, aus meiner Warte raus zu kritisieren. So wie wenn ich mit meinem Musikgeschmack eine Band von der Hamburger Schule kritisieren würde. Also ich kann mir Tokotronic zum Beispiel nicht anhören. Aber ich würde mir auch nicht anmaßen, darüber was zu schreiben, weil ich verstehe es halt auch einfach nicht.
Ja. Genau, das heißt, da sind wir wieder bei der Hörerfahrung einfach oder Erlebnis. Genau, ja. Wenn du keine Erfahrung hast, wie willst du es dann festlegen? Geht gar nicht.
Man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist auch für einen Zuhörer manchmal nicht einfach und das ist gut, wenn man so einen Skill hat, auch so ein bisschen differenziert so einen Künstler auch betrachten zu können. Weil wie gehst du dann damit um, Michi, wenn ja zum Beispiel ein Künstler ein Album rausbringt, die was komplett anderes ist oder einen komplett anderen Weg einschlägt, als das, was der Künstler vorher gemacht hat? Ich nenne mal als Beispiel St. Anger von Metallica.
Ja.
Das, was ja einige hier kennen. Wir hatten hier sogar früher, als wir noch Patreon hatten, haben wir ja mal eine Folge darüber gemacht, weil ich zum Beispiel finde und ich die Meinung habe, dass das einer der, ich sag mal, der ehrlichsten Metallica-Alben für die Zeit ist und auch gar nicht mal ein so schlechtes Album, wie das oft zerrissen wird. Aber da kommt auch so ein bisschen mit dazu, habe ich auch später für mich so ein bisschen selber entdeckt. Zum einen die Zeit, als das Album rauskam, war die Zeit, wo ich angefangen habe, Metallica zu hören. Das heißt, ich wurde auch nicht so enttäuscht wie die Zuhörer, die vielleicht Metallica von früher kannten und die halt versucht haben, das Alte zu hören und dann halt, ich sag mal, Metallica auf einmal 2003 hören und es sowas ist, was womit die gar nicht gerechnet
haben. Was ist gar nicht bemessen mit alten Dingen, die meisten das gemacht haben. Ja, oh, das Schwarze Album war das Beste oder Master Puppets war das Beste oder was weiß ich. Nein, das ist das.
Also ich fand's auch dann erstmal schlimm, weil alle sagen, es ist ein schlimmes Album. So ein bisschen, man wird
das
manchmal
mitgerissen. War das die Platte, die so auch so
mit der Snare
so krass an die Wand gefahren ist und die Snare so furchtbar geklungen hat und der Bass nicht dabei war und so,
Genau. Da gibt's eine lustige Story zu von Micha Mensur von Periphery. Der hat nämlich erzählt, wie das damals zu der Zeit war. Da war er nämlich so 18, 19, 20 rum. Und damals wurde ja dann auf Napster und so immer schön Metallica runtergeladen. Jeder kennt ja die Napster-Story. Und aber was damals oft passiert worden ist, dass geleakte Tracks absichtlich von den Künstlern veröffentlicht worden sind, die aber so Troll-Tracks waren. Also wo was Falsches
so, als Leak.
Sagen. Der hat, ich weiß nicht, ob Deftones oder Tool es waren, die haben einen Song rausgebracht, der nur aus Furzgeräuschen bestand. Und das war halt so ein Leak, so ein New Track. Geil. Boah, finally New Track. Und dann waren das halt nur so Furzgeräusche.
Geil.
Und Micha Mensur hatte wohl den New Metallica Track runtergeladen, den Leak, und hat sich gedacht, okay, das ist irgendein Troll, diese Snare können sie nicht ernst meinen. War aber kein Troll, sondern war halt ein echter Leak und es war halt wirklich die Snare. Und wie gesagt, früher fand ich die Platte auch echt schlecht, weil halt damals alle gesagt haben, die ist schlecht. Und mittlerweile finde ich, es ist eine der authentischsten Platten, weil du eben diesen Hass, den sie gegen sich haben und in der Band haben, in dieser Platte so extrem raushörst.
Ja.
Aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wie machst du das denn eben, wenn jetzt AC/DC hingehen und sagen, AC/DC machen jetzt Reggaeton? Wie würdest du sowas zum Beispiel dann kritisieren wollen?
Also ich glaube, das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass es bei der nächsten Platte passieren wird. Ja. Nee, aber ich würde sagen, das ist ja so ein perfektes Beispiel, diese St. Anger Platte, die hat handwerkliche Mängel, objektiv, aber subjektiv gibt sie dir was. Total geil. Aber auch wenn eine Band vermeintlich was komplett anderes macht, ich meine, es gibt ja echt genug Bands, die durch die Stile springen, aber die haben ja trotzdem, also die Künstler können ja nicht aus ihrer Haut raus, und wenn du Künstler gut kennst von seinen Platten von früher, dann wirst du trotzdem den roten Faden irgendwie erkennen. Klar, da kann mal jemand komplett eine andere Instrumentierung machen oder einen anderen Style versuchen zu bedienen, aber du wirst immer noch am Vibe und am Songwriting und an der Art des Gesangs oder was weiß ich erkennen, dass es noch um denselben Künstler geht. Und dann kannst du trotzdem noch die Maßstäbe von seinen älteren Werken anlegen.
Stimmt. Wenn AC/DC Reggaeton machen, hörst du immer noch, dass es AC/DC ist.
Ja, der wäre wahrscheinlich sehr, sehr gerade.
Wahrscheinlich. Aber was ist denn, wenn wir noch mal kurz zu Metallica zurückgehen, was ist denn, wenn die das ganz bewusst genutzt haben, um einfach mehr zu polarisieren? Weiß man nicht.
Das stimmt. Aber genau jetzt auf die Frage, wie bezieht man sowas auf eine Kritik, wenn man weiß, hey, die machen das absichtlich nur, um zu provozieren und zu polarisieren und eventuell sogar, um einfach nur nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Aber gerade würde
sowas in eine Kritik einfließen?
Das wird nicht in eine Kritik bei mir zumindest nicht einfließen, weil ich finde, das ist ein ganz billiges Argument. Der Band X macht Y, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Finde ich super billig, auch wenn es ist ja oft im öffentlichen Raum, auch wenn Prominenten unterstellt wird, sie würden irgendwas machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um Klicks zu gerieren. Man weiß es nie, es ist immer Spekulation und es ist einfach super billig. Also damit kann man ja alles verreißen. So.
Ja, stimmt. Ja, im Prinzip schon.
Ich finde aber gerade das interessant, dass wir uns jetzt, dass man gerade so gut über die Sand Anger zum Beispiel diskutieren kann. Das sagt mir schon mal, das ist eine interessantere Kunst als bestimmt einige andere Platten von Metallica, die konservativer klingen.
Mhm. Weil sie wahrscheinlich halt eben auch mehr gefallen und je mehr eine Platte auch gefällt, desto weniger Diskurs ist vielleicht auch irgendwie da.
Genau, richtig,
Genau, je mehr eine Platte missfällt, desto mehr Diskurs ist da. Außer halt dort, wo es, glaube ich, keinem gefallen hat, dann ist auch kein Diskurs da, weil dann findet es jeder quasi
aber
scheiße.
Aber es ist echt die alte Regel, wenn irgendwas Hater hat, dann hat es auch richtig viele krasse Fans. Ja. Und das ist immer besser, als wenn es den Leuten einfach nur am Arsch vorbeigeht.
Wenn es so ein Einheitspreis ist. Ja, genau.
Genau. Lieber polarisieren, dann hast du halt Leuten, denen es nicht gefällt, aber du hast es auch Leuten, denen es richtig, richtig gut gefällt.
Total.
Und nicht ich nenne das immer liebevoll als Synonym, dieses allen gefallen, nenne ich
auch immer
den Deutschpop.
Ich finde, die deutsche, den keiner hört, deutsche Pop, aber irgendwie doch.
Also diese deutsche Popkultur finde ich ist derzeit auf einem Level, wo, also das kann sein, dass das jetzt eine sehr subtile Kritik ist, aber jetzt bringe ich mal eine Kritik raus, die man eventuell kritisieren könnte, aber wo ich zum Beispiel finde, wo halt eben ganz stark darauf geachtet wird, dass keine Ecken und Kanten da sind und es irgendwie jedem gefällt. Wie heißt denn nochmal dieser eine Künstler, ich komme gerade nicht auf den Namen, der dieses Heb ab und nichts hält mich am Boden und diesen Fußballsong und so gemacht hat?
Andreas Burani? Ja,
ist das Andreas Burani?
Oder
Mark Forster! Mark Forster! Ja. Oh Gott, so die Mark Forsters in Deutschland. Das ist so eine Kritik, die ich derzeit an der deutschen Popkultur hätte, dass die halt alles gucken.
Belanglos einfach eigentlich.
Ne? Ja, bloß niemanden. Ja, ich weiß nicht, ob belanglos halt so ein Wort
ist. Vielleicht ist es einfach deswegen. Okay, sorry. Nee.
Ob belanglos eben vielleicht auch in der Kritik wieder so ein Wort ist, was so ganz einfach pauschal rausgeworfen wird, weil das kann man ja auch nicht ganz begründen, eine Belanglosigkeit, oder? Oder es wird ganz oft vielleicht benutzt, einfach so, ja, es ist ja belanglos, ohne das, was dahinter steckt.
Ja.
Aber ich würde halt dazu eher sagen, dass halt eher ganz perfide drauf geachtet wird, keine Ecken und Kanten zu haben.
Ja, aber das ist auch ein bisschen der Zeitgeist, darf man auch nicht vergessen. Das ist genau wie diese ganze Instagram-Kultur und was weiß ich, alles ist immer schön glatt gebügelt, alles ist perfekt und irgendwie doch langweilig auch und nicht echt.
Warte, da würde ich aber einwerfen, dass wir in den hochgelobten 60s und 70s, als es die Stones gab und die Beatles und all das, was wir heute als großen Pop und großen Rock bezeichnen, wer da damals die Nummer 1 hatte, waren aber nicht die Stones und die Beatles, das war irgendwie ein Roy Black oder damaligen Schlagerkünstlern, die sich heute niemand mehr erinnert, aber was auch nach heutigen Maßstäben furchtbar glatt gebügelter, gefälliger Schlager war, den heute auch keiner mehr hört, zu Recht, aber der damals die Hitparaden dominiert hat. Ich glaube, man darf die Vergangenheit auch nicht mit so einer rosaroten Brille sehen. Es gab immer scheiße, langweilige Musik, die aber unglaublichen Erfolg hatte.
Das stimmt, das gab es immer, das wird es auch immer geben. Ich glaube, man muss ein bisschen drauf gucken, was hat eine Langlebigkeit. Wovon redet man in 30 Jahren noch und wovon redet man nicht mehr in 30
Jahren? Total, und das können wir nicht wissen. Es kann gut sein, dass niemand mehr in 30 Jahren über Deutschpop redet, aber Wolfpack oder sowas totale Legenden sind.
Vielleicht, ja.
Das stimmt. Oder Haftbefehl.
Ja,
Auf jeden Fall.
Von, bester Mann. Hafti ist so ein Fall, wo ich total geil fand und ich bin nur auf Ablehnung gestoßen in meiner Verehrung. Weil ich fand den so interessant, wie der mit Sprache umgegangen ist, wie der seinen eigenen Slang entwickelt hat, der wirklich, wenn man mal genau hingehört hat, super kreativ war. Und jeder hat es aber so als dumm abgestempelt, als total und als total primitiv. Aber ich dachte mir, hey, hört mal auf die Wörter, was der da erfindet an neuen Ausdrücken und so.
Ich frage mich halt manchmal bei Haftbefehl, ist es wirklich ein bewusstes, okay, ich mache jetzt was anders? Oder ist es ein, was reimt sich da drauf, Realität? Oder irgendwie so. Ich habe letztens zum Beispiel den Reim gehört bei ihm von 069. Ich habe den Song mit den Hauptschülern damals gemacht. Und da kommt der Reim, genau, wieso kommt das Album erst im Winter? Weil dann ist es früher dunkel, es ist Räubermusik, was für eine Frage, behindert. Er reimt Winter auf behindert mit einem viel zu langen Text dazwischen. Warum kommt das Album erst im Winter? Na, das ist früher dunkel, es ist Räubermusik, was für eine Frage, behindert.
Das ist es. Aber egal wie man dazu steht, man kann nicht leugnen, dass es einen Impact hatte. Ich meine, seit Haftbefehl wissen alle, was ein Chabo und was ein Babo ist und auch was ein Aslak ist. Also das heißt, wenn wir sagen, dass gute Kunst auch einen gesellschaftlichen Impact hat, dann ist Haftbefehl echt ein geiler Künstler.
Ja, definitiv.
Ist es halt aber auch wieder die Frage, okay, ist das mit einer Absicht dahinter, mit einem Wissen, mit einem Bewusstsein dahinter? Du hast in unserer Rhythmusfolge die schöne Umschreibung gesagt, die ich immer gerne rezitiere. Das würde ich zum Beispiel Feeling, das bewusste Einsetzen von, in dem Fall war es Rhythmus war. Und deswegen frage ich mich, ist das bei Haftbefehl wirklich was Bewusstes? Also, oder ist es halt einfach was, oder spielt das für die Kritik, oder da kommen wir wieder zur Kritik, eine Rolle, ob etwas von einem Künstler bewusst ausgewählt worden ist oder
null, unterbewusst. Null, weil du kannst ja nur die Wirkungen beurteilen. Also meine Spekulation wäre, so wie ich es aus meinem musikalischen Schaffen kenne, es ist eine Mischung aus, du hast ein Talent für irgendwas und dann verfeinerst du es bewusst. Das ist bestimmt bei Haftbefehl mit dem Texte schreiben so. Und irgendwann kommt dann dein Talent zusammen mit der vielen Übung und dass du dich auch mal vielleicht bewusst hinsetzt und irgendwas schreibst oder krasse Drogen nimmst und dann dir noch verrücktere Sachen einfallen. Aber du als Kritiker kannst da nur spekulieren. Das heißt, du kannst eigentlich nur die Wirkung beurteilen. Und wenn die Wirkung authentisch ist und was rüberkommt, dann
passt, ja.
Dann passt.
Also sollte man als Kritiker jetzt nicht hingehen und sagen, da hätten Pink Floyd keine Drogen genommen, hätten sie
hätte Fahrradkette
geschrieben. Genau.
Alles nix.
Das ist genau dasselbe wie, das macht ja der nur, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Das kannst du einfach nicht wissen, außer du hast mit dem Künstler gesprochen und der hat es zugegeben. Dann möglicherweise, aber du kannst es nicht wissen und daher ist es keine gute Praxis als Kritiker, wenn du dich in solchen Unterstellungen verfängst. Mhm.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, und zwar, hast du jemals die Kritik abgegeben, das ist ja ohne Gefühl? Oder?
Nee. Okay. Nee, die habe ich nie abgegeben, weil ich auch meistens Bluesrock und Blues- und Bluesrockplatten rezensiert habe und naja, wenn die kein Gefühl hatten oder wenn das einfach nur Kacke war, dann habe ich keine Rezension drüber geschrieben.
Beziehungsweise ist das überhaupt eine Form der angemessenen Kritik, wenn man auf diese Gefühlsebene reingeht und sagt, ja, das hat
ja es gibt ja unterschiedliche Gefühle auch, das darf man ja nicht vergessen.
Genau, oder verstehe ich gerade als Zuhörer einfach nicht die Intention und das Gefühl, was dahinter steht, so. Das ist doch der nächste Punkt.
Ja, ich könnte zum Beispiel jetzt, es ist wirklich eine subjektive Sache. Ich könnte zum Beispiel bei ganz vielen modernen Metal-Sachen aus meiner Warte, so wie ich Gitarre spiele, sagen, der spielt ohne Gefühl Gitarre. Aber da verkenne ich ja, dass die ganze Musik ein Gefühl rüberbringt und dass es nicht darum geht, dass der super dynamisch irgendwie spielt und mit ganz viel Gefühl die Seite antatscht. Nee, da geht es darum, dass diese Wand aus Riffs dich einfach total umbläst und du dann, keine Ahnung, da Aggressionen gechannelt werden oder Trauer oder was auch immer. Das heißt, dieses Feeling, das ist ein ganz glattes Eis, auf das man sich da begibt.
Mhm. Das ist halt wieder extrem subtil, wo man halt eben aufpassen muss, dass man nicht irgendwie den Blickwinkel verliert und nicht Ja. Ich sag mal, die Objektivität. Auch wenn man, wie wir auch am Anfang gesagt haben, man sollte nicht zu objektiv in allem sein.
Ja, trotzdem sollte man offen sein auch, ne? Das ist, ja, denke ich mal, wichtig.
Genau, genau. Und man sollte auch irgendwo dort vielleicht auch innerlich trennen können und vielleicht auch innerlich sich selber kritisieren und analysieren können und sagen können, hey, ist das jetzt einfach nur no feeling, weil ich es nicht verstehe? Oder ist da wirklich mehr dahinter? Oder wie sieht das aus? Oder haue ich jetzt einfach nur raus? Oder ist das ohne Gefühl, weil ich halt...
Weil man es nicht mag, vielleicht einfach.
Ja, weil man es nicht mag, genau.
Kennt ihr das vielleicht aus eurer Praxis als Gitarrenlehrer? Also so ging es mir am Anfang, als ich meine ersten Schüler hatte, da habe ich aus heutiger Sicht den Fehler gemacht, dass ich quasi die subtil, ohne dass ich überhaupt wahrgenommen hätte, so in meine Richtung lenken wollte. Also ich wollte den Quark quasi meinen Style näher bringen. Und irgendwann habe ich das gecheckt und heute versuche ich vielmehr, denen zu helfen, ihren eigenen Style finden und denen nur das Handwerkszeug mitzugeben, wie sie den finden können. So. Ja. Also vielleicht, und das hat auch damit zu tun, dass man eben seinen Geschmack nicht mehr zum Maß der Dinge macht.
Absolut.
Ja. Wobei, also ich habe das jetzt auch nicht viel gemacht, beziehungsweise wenn ich das gemacht habe, also gerade bei Jüngeren oder Kindern oder die gerade anfangen, die ja vielleicht noch gar keinen eigenen Musikgeschmack haben. Ich meine, wenn du 11 bist und deine Mutter sagt, fang doch mal an, Gitarre zu spielen, dann hast du vielleicht noch keinen. Ich habe mit 11 Crazy Frog rauf und runter gehört. Das war mein Hero. So. Und deswegen, da hat man halt vielleicht noch keinen richtigen Musikgeschmack. Und dass so ein Lehrer ja auch so ein bisschen einem Weichen stellen kann und zeigen kann, was es gibt, was sich dann entwickelt. Aber man hört ja auch echt oft die Storys so von wirklich krassen Gitarristen, die dann erzählen, ja, und dann hat mir mein Lehrer damals die ganzen Jazz-Sachen gezeigt und seitdem war ich voll im Jazz drin und so. Das heißt, kann ja auch durchaus auch was Positives sein, wenn ein Lehrer einem sowas zeigt, oder?
Stimmt, ja.
Beziehungsweise mittlerweile jetzt die Schüler, die ich habe, den muss ich halt, da geht es wirklich dann ja nur noch um das rein handwerklich. Ich glaube, das ist mehr wirklich bei Anfängern so, dass man denen auch ein bisschen zeigen muss, was gibt es eigentlich alles und das vielleicht
auch. Stimmt, ich habe ja auch meistens, ich sage das auch nur, weil ich eigentlich eher nur fortgeschrittene Schüler mache, die ihren Stil verfeinern wollen. So.
Genau, ja. Gut, irgendwas wollte ich auch noch sagen, aber jetzt war das so schön, dass ich alles wieder vergessen habe. Meine Notizen sind auch zu Ende. Ich war mal so stolz auf mich, dass ich mir für Let's Talk Guitar mit meinem neuen MacBook mal Notizen gemacht habe. Ich habe mich richtig wie ein Journalist gefühlt.
Bisschen Werbung für Mac noch gemacht.
Und schön gedenkst und ja. Ach ja. Naja.
This podcast glaub, is sponsored by Mac.
Ja. Oh, das wäre schön. Das wäre schön, ne? Das wäre schön. Ja, aber ich glaube, da haben wir echt mal ganz gut über Kritik gesprochen. Ist ein interessantes Thema auf alle Fälle. Für uns Musiker, glaube ich, wie gesagt, nicht so relevant wie in anderen Kunstbereichen, wo das irgendwie halt eben, wie du gesagt hast, nochmal den höheren Stellenwert hat. Beziehungsweise bei mir ist es auch oft so, ich habe zum Beispiel viele Filmkritiker, denen ich folge. Und dort ist es auch ein ganz bewusstes Folgen von Filmkritikern, weil ich weiß, ich mag deren Meinung, ich lege auch einen Wert auf deren Meinung. So. Ich beobachte die nicht nur also das habe ich früher gemacht. Ich habe dann früher mir die Kritik angeschaut, die Kritik hat gesagt, der Film ist schlecht, dann habe ich auch von vornherein gesagt, okay, der Film ist scheiße. So. Aber mittlerweile gehe ich eher so ein bisschen daran, wenn ich mir jetzt unsicher bin, will ich in den Film reingehen oder will ich nicht reingehen, dann höre ich mir vielleicht die Kritik an und kann dann urteilen, ist das was für mich oder nichts, weil ich mittlerweile meine Kritiker auch kenne, denen ich wertig lege. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, es gibt momentan gerade einen Film, der raus ist, der gerade von der Kritik zerrissen wird, aber ich würde den mir ganz gerne anschauen, weil ich den ersten Teil toll fand. Deswegen halte ich momentan echt alle Finger weg von der Kritik, weil ich mir auch nicht den Film kaputt machen möchte durch die Kritik.
Das, genau, das ist nämlich das Erste dann, das muss ja scheiße sein.
Genau. Ein Freund von mir hat das mal ganz gut getriggert auf eine andere Art und Weise. Der hat mir ein Staffelfinale von der Serie mal erzählt, als das war voller Mist, voller Scheiß, voll blöd. So, und ich dachte mir, ein Mist. Und auf einmal taucht da Luke Skywalker auf und ich dachte mir, geil. Weil da bin ich so reingegangen der hat das absichtlich gemacht, so, da bin ich reingegangen mit der Einstellung, es kann ja nur Mist sein und ich werde voll enttäuscht und so. Und auf einmal, Luke fucking Skywalker, yeah. Ach, das war schön. Ja, gut, aber sehr schön. Schön,
ich würde vielleicht noch als kleines Schlusswort meinerseits einwerfen, ist, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, eine gute Kritik zu üben, aber dass es eine super Übung ist, auch wenn man Gitarrist ist und Musiker, wenn man das quasi mal als Übung macht, weil es super dabei hilft, seinen eigenen Geschmack zu festigen und auch sein eigenes professionelles Urteil ein bisschen besser zu machen, was einem wiederum beim eigenen Spiel hilft und wenn man selber Musik macht.
Absolut. Mhm,
das stimmt. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Michi. Das nehmen wir jetzt auch als Ende, bevor ich die ganze Zeit weiter nach dem Ende suche und labere. Ja, sau cool. Danke dir, Michi, dass du hier dabei warst.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Michi.
Immer gerne wieder.
Für mich wird der Tag jetzt weiter sehr spannend. Es war ein sehr spannender Tag. Ich möchte kurz meinen Tag zusammenfassen, wenn wir noch diese 2 Minuten
Zeit haben. Ja, bitte.
Natürlich. Unsere Zuhörer zu draußen. Nicht nur, dass heute die neue Dream Theater-Scheibe rauskam, die mich seit 0 Uhr Mitternacht begleitet. Auch ist heute der Video-Release von meiner Band Eternity's End.
Wow.
Yeah.
Musikvideo. Dann habe ich heute in Wiesbaden meine Nachbarkarte, meine Sparkassenkarte verloren.
Yeah.
Oh. Wird immer besser.
Habe aber 5 Minuten vor Podcast-Beginn den Anruf bekommen, dass sie wiedergefunden worden ist. Super. Ich hoffe, keiner hat sie geklaut. Oder vielleicht hat es auch einer geklaut, sich ein Mittagessen gegönnt und dann gemerkt, dass die Karte gesperrt ist. Soll er sich das Mittagessen gegönnt haben, solange er die wieder zurückgebracht hat, ist alles gut.
Justin, du musst uns aber jetzt noch als wirklichen Abschluss, wenn du seit heute die Dream Theater hast und wir über Musikkritik gesprochen haben, von wie, also auf einer Skala von 0 bis 10, 10 Sternen und mit einem und einen Satz warum?
Boah, Alter, da haust jetzt. Du jetzt was raus. Mir fällt das schwer. Also von der derzeitigen Impression würde ich am liebsten sagen 11 von 10. Aber ich glaube, das ist aber auch so die derzeitige Impression. Das ist immer so bei mir. Die Dreamsider-Platten ist immer am Anfang ultra hyped. Das kann man erst sagen nach ein paar Jahren tatsächlich, wie sie letzte wird. Aber ich könnte, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich glaube 8 von 10. Die zweite Hälfte ist ultra genial. Die erste Hälfte ist Standard. Immer noch okay, aber da haben sie schon weitaus Besseres gemacht. Sie haben die falschen Singles rausgehauen, da gab es deutlich bessere Songs. Mhm. Und John Petrucci auf der 8-String, mein Güte, ist das geil.
Ja?
Okay. Der hat die erste Songs mit einer 8-String.
Super Rezension.
Okay,
mega. Genauso macht man's.
Sehr gut. Sehr wieder was gelernt.
Ja, dann, liebe Zuhörer, dann bedanke ich mich bei den Zuhörern natürlich auch vielmals für das Reinhören dieser Folge. Folgt uns auf Instagram, Facebook. Guckt mal bei iTunes, ob ihr vielleicht eine 5-Sterne-Rezession abgeben könnt. Wenn ihr Kritik keine 5-Sterne-Rezession, genau, dann schreibt eine Kritik und bitte keine, die darauf beruht, wie nervig meine Stimme ist. Meine Kritik, die momentan auf iTunes sind.
Geil,
ja. Das sind auch lustige Kritiken. Ja. Die kann ich dir auch mal zeigen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.
Warte, ich muss noch. Muss nur noch ein Foto machen für die Insta-Story, natürlich.
Oh, das ist sehr gut, dass du ein Foto machst. Ja,
wir vergessen das nicht immer.
Yes! Oh, warte. Okay. Warte, ist unscharf geworden.
Nochmal?
Und noch. Ja. Perfekt.
Okay, perfekt. Kannst uns ja alle drin markieren.
Genau. Und wie?
Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiederhören.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.